Schön, dass ihr da seid. Bevor ich loslege, würde ich einmal fragen, auf der Galerie sitzen hier der eine oder andere. Sagt mal Daumen hoch, ob ihr das hören könnt, ob die Boxen an sind. Nee, der Sound ist noch nicht gut genug. Sagt mal, wenn der Sound gut ist, dann gebt mir einen Daumen hoch. Und, kommt da was? Hört ihr? Weil ansonsten ist das aber ein bisschen doof, wenn ihr nur mich hier optisch erlebt. Sound jetzt oben gut? Jetzt oben gut? Die können gar nicht hören, was ich sage, deswegen.
Hört ihr mich?
Hört ihr mich da oben? Ja? Ja, ihr hört mich? Jetzt auch mal die Boxen. Daumen hoch. Dankeschön. Ja, okay, ich würde gerne predigen. Wer es noch nicht mitbekommen hat, wir sind in einer Predigtreihe und das große Thema ist, ein Kind Gottes zu sein. Und ich glaube, dass in dieser Frage oder in diesem Thema, wer wir sind, dass die Antwort in dieser Predigtreihe, dass da sehr viel Antwort drin ist über unsere Identität, wer wir sind, dass du ein Kind Gottes bist. Und das hat jetzt auch nicht unbedingt was mit der Kindersegnung heute zu tun, aber das wird auch da nochmal dran deutlich. Jesus hat das auch gemacht. Da gibt es diese recht populäre Geschichte, die dann irgendwie auch bei Kindersegnung häufig erzählt wird oder vorgelesen wird. Da ist Jesus, der sehr, sehr viel beschäftigt war, der hatte 12 Jünger, der hatte zwei, dann noch den Kreis der 70 Leute, dann hatte er noch ganz viele andere Leute, mit denen er sprechen wollte und predigen und heilen und Seelsorge. Und er hatte wirklich viel zu tun, das musste ja auch alles vorbereitet werden und er musste sich ja auch mehr erholen. Und dann kommen auch noch Eltern und bringen ihre Kinder zu Jesus, damit er auch noch für sie betet. Und da haben die Jünger auch so ein bisschen als eine Art Bodyguards gesagt, nee, das geht jetzt nicht. Der Herr hat echt Wichtiges zu tun. Und Jesus kritisiert seine Jünger in dem Moment und sagt, lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht. Denn gerade für Leute wie sie ist das Himmelreich. Und wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, dann werdet ihr das Himmelreich nicht bekommen. Werdet ihr nicht hineingehen. Manchmal denkt man ja, wenn man so Bibelgeschichten liest, dann denkt man ja, ach, das könnte uns nie passieren. Wir wären halt anders. Wir würden sagen, ja klar, komm, lass die Kinder durchkommen, ne? Wir wissen mehr. Und wenn wir vielleicht auch irgendwelche Geschichten hören, dann, aus dem Dritten Reich, dann stellen wir uns alle vor, wir wären alle im Widerstand und wir wären alle mutig und würden das Richtige tun. Aber ich glaube, dass das auch bei uns manchmal so in den Köpfen drin ist, dass wir so manchmal auch denken, dass mit dem Reich Gottes, das mit Gottesdienst und Gotteserfahrung, das ist eigentlich was für Erwachsene. Jetzt können wir richtig loslegen, jetzt sind die Kinder in ihrem, ich sag jetzt mal so im schlimmsten Falle, in der Verwahrung, dass sie uns nicht mehr stören. Jetzt geht's um das Reich Gottes und jetzt können wir loslegen. Und wenn die mal alt genug sind, dann können die ja mitmachen. Jesus sagt eigentlich genau das Gegenteil, das Reich Gottes ist gar nicht so sehr eine Erwachsenensache, sondern eigentlich eine Kindersache. Und es ist nicht so sehr eine Erwachsenensache, sondern mehr eine Kindersache. Und eigentlich ist es genau ihr Ding. Und dass wir sie nicht behindern sollen, da drin zu kommen und auch nicht hindern sollen durch das, was wir vielleicht nicht tun. Sondern das ist auch der Grund, warum wir am Anfang auch zusammen auch singen wollen, Gott anbeten wollen, auch zusammen mit den Kindern, weil das irgendwie eine Sache ist, die uns beide betrifft. Aber das ist gar nicht mein Predigtthema. sondern ich habe eigentlich ein ganz anderes Thema. Ein Kind Gottes sein. Nicht jeder hat ja Kinder, aber jeder war ja mal ein Kind. Und zumindest die meisten von euch. Und man muss noch nicht mal Christ dafür sein, um irgendwie zu verstehen, dass das auch mal ganz gut ist, sich daran zu erinnern, dass man mal ein Kind war und wie das denn vielleicht auch war. Dass es gut ist, sich mal so vor Augen zu führen, sich nochmal zu erinnern, wie habe ich diese Zeit erlebt. Und gerade diese Kindheit ist ja so der Ort, wo die großen seelischen Weichen für dein Leben gestellt wurden. Wichtige Entscheidungen, unter denen du heute noch leidest oder von denen du heute noch profitierst. Wo du dich immer noch mit beschäftigst, was dich prägt, ob du es weißt oder nicht, ob du es wahrhaben willst oder nicht, aber das ist so. Sigmund Freud hatte einmal gesagt, wenn ein Mensch 83 Jahre alt wird, dann hat er immerhin 80 Jahre Zeit, um seine ersten 3 Lebensjahre aufzuarbeiten. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, vielleicht ist es nicht ganz so schlimm, aber ich stelle fest, irgendwie ist das so. Mein Schwiegervater ist ein Pflegefall geworden. Das Kurzzeitgedächtnis funktioniert nicht mehr. Aber sein Langzeitgedächtnis, das ist intakt. Und jedes Mal, wenn wir da sind, erzählt er, dass er mit 3 Jahren schwimmen gelernt hat im Dünner Freibad. Er erzählt, dass er einen zahmen Vogel hatte, einen Raben, der ihn begleitet hat. Und er konnte immer, wenn er von der Schule kam, dann kam der Rabe an und er hat mit ihm gespielt. Und er war immer in seiner Nähe und hat ihm im Ohr geknabbert und sonst was alles. Oder er erzählt von der Schule oder wo er mit so einer Zwille die Kirchenfenster eingeschossen hat. Ich glaube, die Strafverfolgung, das ist so lange zurück, das kann ich hier ruhig erzählen. Er hat auch einen sehr erfolgreichen beruflichen Werdegang, aber der scheint nicht mehr zu interessieren. Das ist irgendwo scheinbar unwichtig geworden, das ist scheinbar egal. Aber er erzählt jedes Mal davon, wie seine Kindheit war. Verrückt, oder? Schwierig ist ja vieles dadurch, dass wir uns an ganz viele Dinge, die wir damals erlebt haben, noch nicht mal mehr erinnern. Oder wir können uns nur irgendwie von Leuten erzählen lassen, wie waren wir denn als Kinder oder was haben wir denn erlebt? Weil ja, das ist ja mit der Erinnerung, das geht ja vielleicht so frühestens mit 3 Jahren los. Und schwierig wird es, dass wir das, was wir da erlebt haben, in diesen ersten 3 Jahren und auch natürlich auch darüber hinaus, dass wir, umso länger das her ist, umso weniger sind all die Dinge, die auf uns eingeprasselt sind, gefiltert in unser Herz gegangen. Sondern am Anfang sind die Dinge ungefiltert in dein Herz gegangen. Du hattest keine Vergleichsmöglichkeit, du konntest nicht unterscheiden, ob das jetzt richtig ist oder falsch, ob das gut ist oder schlecht, ob du das annehmen willst oder nicht, sondern es geht einfach zack, sofort durch in deine Seele und hinterlässt einen total bleibenden Eindruck und hat uns extrem geprägt. Das macht das manchmal so schwierig. Nicht jeder von uns hat Kinder, aber jeder ist irgendwem anders sein Kind. Bisher ist es noch nicht so und ich bin eigentlich auch sehr froh drum, dass keiner hier ist, der BASF zum Vater hat und den Bayer-Konzern zur Mutter. Vielleicht kommt das irgendwann, aber ich glaube, das wird für diese Menschen sehr, sehr schwierig werden. Aber wir haben nicht alle Kinder, aber wir sind alle mal irgendwann Kinder von irgendwen Leuten. Wir haben unsere Eltern und ich habe so in der Predigtvorbereitung mal darüber nachgedacht, dass ich extrem viele von euren Eltern kenne. Ich kenne den Papa so ein bisschen von Stine. Haben mit dem Papa von Sören einen Umzug gemacht. Hab die Eltern von Alex kennengelernt und von Storch. Einige Eltern sind ja auch hier, wie jetzt von der Sabrina. Hab Kronos Papa auch mal ein bisschen kennengelernt. Hab davon viele kennengelernt. Hab zum Beispiel mit Monis Papa, der Moni Eisele, mal telefoniert. Dazu muss man wissen, der kommt von der Schwäbischen Alb. Und ist der einzige Mensch, den ich, glaube ich, 3-mal hintereinander gefragt habe, was er gesagt hat. Und das ist, also 2-mal kann man fragen, aber ein 3. Mal, das kommt einem so unverschämt vor, sozusagen jemanden aufzufordern, etwas ein 4. Mal zu sagen. Und er hatte sich schon versucht irgendwie oder auch bemüht, einigermaßen Hochdeutsch mit mir zu reden. Aber das ist halt so ein Hardcore-Schwabe. Und so kenne ich halt viele Väter von euch. Oder habe von vielen Vätern gehört. Manchmal weiß ich sogar was über die Väter, was die selber gar nicht wissen. Ich kenne Spitznamen, wie Almnazi, wie sie genannt werden, obwohl sie das selber gar nicht wissen, dass sie so genannt werden. Und das ist schon irgendwie auch ein wichtiger Punkt. Jeder Mensch hat ja auch mittlerweile das Recht zu erfahren, wer seine Eltern sind, auch wenn man adoptiert wurde oder auch wenn der Vater ein Samenspender ist. Dann hat der Bundesgerichtshof gesagt, ja, auch das Bundesverfassungsgericht hat das mal bestätigt, jeder hat das Recht, das zu erfahren. Und auch dass die Anonymität, die dem Samenspender mal irgendwann zugesagt wurde, ist weniger wert als das Auskunftsrecht, was das Kind hat. Es ist ein unabdingbarer Bestandteil des Persönlichkeitsrechts, zu wissen, wer ist mein Papa? Wer ist meine Mutter? Von wem stamme ich ab? Wer bin ich überhaupt? Jetzt möchte ich heute in erster Linie auf einen Punkt hinaus und möchte mal von einer Bibelstelle ausgehen und den jemanden bitten, dass er die einblenden kann. Hat jemand das Tablet mit? Hast du das Tablet mit? Ah, sehr gut. Und ich lese diesen Bibelvers aus dem Epheserbrief einmal aus der Elberfelder Bibelübersetzung vor. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Die Elberfelder Bibelübersetzung ist für die Leute, die aus Barmen kommen und für Leute, die gerne einen etwas einfacheren Bibeltext lesen, etwas sperrig. Aber hier klingt ja schon mal an, dass einmal jegliches Leben auf diesem Planeten irgendwo von Gott auskommt. Dass dieses Leben Gott dem Vater zu verdanken ist. Und dass dieses Prinzip von Vater sein, dass das irgendwie ein Prinzip ist, was sich durch das gesamte Leben auf dieser Erde durchzieht. Von Anfang bis Ende. Auch bei der Tierwelt ist das auch so und bei uns Menschen auch. Dass das von Gott kommt, dieses Prinzip, dass wir alle Väter haben. Ich möchte den gleichen Vers nochmal in der Hoffnung für alle mit euch lesen. Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an. Ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Die Übersetzung in der Hoffnung für alle hier im Deutschen geht manchmal an manchen Stellen so ein bisschen auseinander. Das liegt daran, dass die Wörter im Griechischen, in den griechischen Urtexten manchmal eine größere Bedeutungsbandbreite haben, als dass die deutschen Vokabeln manchmal hergeben. Deswegen kann man das mal so ausdrücken und mal so ausdrücken. Und manchmal werden halt in der einen Übersetzung das deutlich, in der anderen das deutlich. Die Elberfelder Bibelübersetzung sagte, jegliche Vaterschaft ist nach Gott dem Vater benannt. Oder die Hoffnung für alle, dass Gott als Vater das Vorbild ist für unsere Vaterschaft. Und wenn das stimmt, dass unsere Väter ihr Vorbild in Gott haben, dann stimmt das auch, dass so wie wir unsere Väter erlebt haben, dass das ein Vorbild ist, wie wir über Gott denken. Dass also unsere Väter, so wie wir unsere Väter erlebt haben oder auch gerade nicht erlebt haben, dass das sozusagen das Vorbild ist, wie wir heute über Gott denken. Und ich dachte lange Zeit, dass diese Übertragung, so ist mein Papa und Gott ist genauso wie mein Vater, dass das ein seelsorgerlich total überstrapazierter Gedanke ist. Und das halt, ja gut, da gibt es ja ein paar, die haben da Bücher drüber geschrieben und das ist vielleicht irgendwie auch so ein bisschen übertrieben, aber ich glaube mittlerweile, dass das echt eine Wirklichkeit ist, eine Tatsache ist, die irgendwie stimmt. Und obwohl ja keiner jetzt so sagen würde, Gott ist genauso wie mein Vater. Und ich könnte jetzt meinen Vater hier hinstellen und sagen, so ist Gott. Das würde ja keiner machen. Und auch denken tut das eigentlich keiner. Und doch beschäftigt uns das auf einer irgendwie noch tiefer liegenden seelischen Ebene, dass wir das doch irgendwo gleichsetzen. Das ist verrückt, aber es ist so. Und jetzt könnte ich mich ja erstmal diesem Gedanken so ein bisschen humoristisch nähern, was mir irgendwie auch so, ja, was ich nicht unsympathisch finde, sich diesem Gedanken mal humoristisch zu nähern. Und wenn man sich vorstellt, ja, wenn wir jetzt quasi unsere Väter mit Gott irgendwie doch so ein bisschen gleichsetzen, dann stelle ich mir eure Väter vor, die ich auch so ein bisschen kenne. Und dann gibt es den einen oder anderen Vater, der ist eher so der Spaßvogel mit den ewig gleichen abgedroschenen Witzen. Und wir übertragen das auf Gott. Oder der verpeilte Vater, der von Computern keine Ahnung mehr hat, wenn der hört Festplatte, denkt an die Metzgerei und der kommt auch mit der ganzen Technik nicht mehr klar und den Fernseher bei dir kriegt er auch nicht mehr an. Und Gott, dem vielleicht irgendwie das alles so ein bisschen zu viel geworden ist, der das alles nicht mehr so, da nicht mehr mitkommt. Oder die Väter, die wir so haben, die hoffnungslos verhungern würden, wenn nicht ihre Frauen ihnen abends Bütterchen schmieren, Bratkartoffeln braten und sie ansonsten es nicht hinbekommen würden, sich selber zu ernähren. Oder die Väter, die ihr wichtigstes Gegenüber mittlerweile der Hund geworden ist. Oder die komische Hobbys haben, wie Zinnsoldaten, wo man überhaupt nicht nachvollziehen kann, was man daran findet. Gut, das wäre so die erste Möglichkeit, das auf Gott zu übertragen. Dann wird irgendwie, ja, Gott eher so eine komische Figur vielleicht. Aber das ist so das Erste, was mir so aufgefallen ist, dass das ja schon irgendwie auch ein gewisses Risiko ist oder dass ja Gott auch manchmal, und ich komme gleich mal darauf, dass das doch auch etwas ernsthafter ist, aber dass Gott manchmal sein Image solchen Leuten wie mir und euch und euren Vätern anvertraut. Das ist schon manchmal echt beunruhigend. Dass unsere Kinder, die wir hier segnen, Gott vielleicht später so erleben werden, wie sie die Väter erlebt haben. Jetzt gucken mal hoffentlich so ein paar Väter so ein bisschen betreten auf den Boden und sagen, okay, ab morgen mache ich alles anders. Auf der anderen Seite ist das Thema echt ernst, weil es gibt wirklich Leute, die die schwere Defizite erlebt haben. Und gerade wenn deine Kindheit jetzt nicht irgendwie glücklich war und voller Abenteuer und voller Spielen und voller Fantasie, sondern du wirklich Dinge vermisst hast und das darunter gelitten hast. Und gerade die Menschen, die halt in diesen ersten 3 Jahren Defizite erlebt haben, die holen das normalerweise, menschlich gesehen, nie wieder auf. Nie. Das geht gar nicht. Was du da vermisst hast, da kannst du nur noch lernen, damit zu leben. Oder Gott tut ein Riesenwunder, woran wir ja glauben. Aber normalerweise holst du das nie mehr auf, sondern kannst nur lernen, damit zu leben. Und Beispiele gibt es irgendwie da total viele dafür. Der Papa, der immer unzufrieden war, der immer irgendwie doch genervt war von dir, dem du es irgendwie nie recht machen konntest, der nie gesagt hat, ich bin stolz auf dich oder das war gut, der dich nie bestätigt hat, wo vielleicht irgendwie fiese Sprüche waren, du bringst mich noch ins Grab oder du bist die Schande für die Familie oder das könntest du doch besser machen. Ich hatte es damals auch schwer. Streng dich mehr an. Und manchmal muss man ja noch nicht mal was sagen, da reicht ja schon ein Blick in der Enttäuschung des Vaters und man hat es wieder nicht geschafft. Und er ist unzufrieden, vielleicht auch immer latent genervt. Und wenn man das auf Gott überträgt, ganz unterbewusst, dann kann Gott so liebevoll und gnädig sein, wie er kann. Manche Leute empfinden Gott genauso als den angenervten Gott, dem man es irgendwie nie recht machen kann. Und wo man dann irgendwie vielleicht noch die Bibel liest und dann denkt, ja, steht ja auch da, Gott hat hohe Ansprüche, Gott ist ein Fan von Heiligkeit, von Perfektionismus. So mag man das lesen. Und so liest du vielleicht Bibelstellen, die irgendwie wahr sind, aber guckst doch irgendwie wie in einem Zerrspiegel und das, was du eigentlich, das Bild, was du von Gott hast, ist eigentlich doch eine Fratze. Auch wenn manche Dinge vielleicht wahr sind. Oder der Vater, der irgendwie gar nicht da war, weil er vielleicht dich im Stich gelassen hat. Oder vielleicht da war, aber doch nie richtig da war. Er war zwar irgendwie da, aber irgendwie mit den Gedanken, wer weiß woanders, weil er vielleicht doch irgendwie immer K.O. war von der Arbeit und da Projekte und hier Projekte und hatte auch wirklich Wichtigeres zu tun, als sich um dich zu kümmern. Und auch das, und da gibt es so auch manchmal bittere Geschichten, selbst von frommen, von tollen Menschen, die habe eine Geschichte gelesen von einem Prediger, einer der Predigerstars der evangelikalen Szene, den alle bewundert haben, durch den tolle Dinge passiert sind, der einen tollen Dienst hatte und Leute irgendwie durch seine Arbeit, durch seine Predigten einen Neuanfang mit Jesus gestartet haben. Alle haben ihn bewundert und zu Hause der eigene Sohn ist total verhungert. Sein Vater war nicht da. Und dann sind auch noch einige andere Dinge schiefgegangen zu Hause. Und der Sohn ist total abgedriftet, total abgefahren. Richtig mies abgefahren. Mit hinterher, was ich in allen Dingen gesucht, irgendwie bis hin zu Hexerei, Satanismus, Drogen, die höchste Stufe an Antidepressiva und Panikattacken, die man so haben kann. Zumindest ist bei diesem Sohn echt ein Wunder passiert, dass das wieder heil geworden ist. Dass er heute keine Panikattacken mehr hat, dass er keine Drogen nimmt, dass er auch keine Psychopharmaka mehr nehmen muss, dass er gesund ist. Und dass er mittlerweile sogar wieder eine gute Beziehung zu seinem Papa hat. Und doch ist das so, wenn das unser Vorbild ist von Gott, ja, der ist immer da, aber irgendwie auch nie da. Der hat eigentlich immer Wichtiges zu tun. Der muss sich um Dinge kümmern, was jetzt in Syrien, die haben ja wohl wirklich Probleme. Was ist mit den Christen, die jetzt in, keine Ahnung, Somalia und im Sudan, die haben Probleme. Ich jetzt mit meinem Problem am Arbeitsplatz, mit meinen Zukunftsängsten bei unserem Sozialsystem ist ja eigentlich ein Witz. Und so denkt man irgendwie, Gott ist vielleicht da, aber vielleicht auch wie der eigene Vater vielleicht nicht da gewesen. Und überträgt das. Und da kann Gott irgendwie auch kommen und in seinem Wort 1000-mal sagen, ich bin der Fels, ich bin da, ich halte zu dir, du darfst dir sicher sein. Das kann manchmal sein, dass wir trotzdem immer denken, Gott ist ja doch irgendwie, man weiß nie so richtig, ne? Ob man wirklich richtig steht, sieht man erst, wenn das Licht angeht. Ist wie bei 1, 2 oder 3, bei Gott genauso. Am Ende, ich weiß nie. Ich muss im richtigen Moment sterben, um es bis in den Himmel zu schaffen. Der ist, mal ist er da, mal irgendwie auch nicht. Und wenn du die Bibel liest, dann liest du vielleicht auch, ja, wir müssen ja durchhalten, auch in schwierigen Zeiten. Wir müssen Glauben haben und Glauben heißt ja Risiko. Also wir müssen irgendwie auch das Glauben, im Leben mit Gott ist die totale Unsicherheit. Ja. Ich könnte noch 1000 Beispiele bringen, aber dafür reicht natürlich die Zeit nicht und das würde auch, glaube ich, das Ganze nicht mehr jetzt groß weiter vertiefen. Gott ist genauso wie dein Papa. Zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Aber ich glaube, dass das, auch wenn du das jetzt vielleicht auch so sagst, zum Glück nicht, ist das doch manchmal auf einer tiefen Ebene, auf einer Tiefe darunter, doch irgendwie eine Lüge, die wir manchmal doch trotzdem glauben. Und die uns doch beeinflusst. Und dass mancher Konflikt, so wie wir Gott erleben, gar kein Konflikt mit Gott ist, sondern ein Konflikt ist mit uns selber und wie wir mit dem Bild, ja, dass wir eigentlich eine andere Baustelle mit Gott in Verbindung bringen. Dass man was vermischt, was eigentlich nicht zusammengehört. Ich habe einen, stell dir vor, ein Kind bekommt, wird mit Geschenken überhäuft und bekommt so viele Geschenke, mehr als alle anderen Kinder. Und doch sagt dieses Kind immer, ist immer neidisch, hat immer das Gefühl, ich komme zu kurz. Und beneidet sogar die Kinder, die wesentlich weniger bekommen und sagt, ihr bekommt immer mehr, ihr habt immer tollere Spielsachen. Und die anderen Kinder sagen, hä, was? Es ist doch genau andersrum. Du bekommst doch hier die ganze Zeit eins am anderen und nee, ich bekomme immer zu wenig. Ich komme immer zu kurz. Und ich glaube, dann kann man nochmal irgendwie einen Vergleich, eine Liste aufschreiben, sagen, guck mal, das sind die Geschenke, die du bekommen hast und ich habe dieses eine Geschenk bekommen. Da können die Eltern manchmal noch irgendwie ein Laster auskicken mit Spielzeug. Manchmal ist das Problem echt auf einer ganz anderen Ebene, ich will jetzt gar nicht sagen, was da los war, aber es hat nichts mit der Wahrheit zu tun, wie es eigentlich ist. Vielleicht liegt es irgendwo ganz anders. Ja, jetzt möchte ich trotzdem gerne so ein bisschen sagen, was könnte ein Schritt in Richtung Lösung sein? Jetzt kann man sich natürlich nicht hier vorne hinstellen und sagen, okay, Schritt 1, 2, 3, zweimal Vater unser, einmal Ave Maria und die Sache ist im Sack. Das wäre natürlich relativ dumm und ihr seid auch schon zu schlau, als dass ihr euch auf sowas auch gar nicht mehr einlassen würdet. Aber trotzdem möchte ich gerne drei Sachen sagen, wo ich glaube, was uns weiterbringen könnte. Nummer eins. Ich glaube, dass wenn du in dieser Predigt irgendwie etwas erahnst hast, ja stimmt, da könnte irgendwas sein. Oder vielleicht sogar auch erkannt hast, sagst, ja stimmt, in meiner Kindheit, es gab immer ein paar Dinge, die habe ich immer drunter gelitten, ein paar Worte, die hätte ich mir total gewünscht zu hören und die kamen irgendwie nicht. Oder die ständige Umzieherei, irgendwie, ich habe mich immer entwurzelt gefühlt und das immer, wenn das droht, dann geht bei dir die Alarmsignale hoch. Wenn du etwas erahnst davon, dass da was dran sein könnte, dann kann man das ins Bewusstsein holen und kann auch damit arbeiten. Das funktioniert für 90% von euch, wir können gleich mal durchzählen, also bei jedem Zehnten klappt das nur, wenn ihr das in seinem Kopf für sich alleine ausmacht. Weil für die meisten von euch, für die anderen 90% gilt, woher sollt ihr wissen, was ihr denkt, bevor ihr gehört habt, was ihr gesagt habt? Ihr müsst Dinge aussprechen. Wenn man sich mit Leuten unterhält, und dass man ausspricht, was man empfunden hat oder heute noch empfindet. Wenn man in Seelsorge, und wir haben ja nicht nur tolle Seelsorgeflyer, die liegen da hinten, sondern auch nicht nur wunderschöne Flyer von der Seelsorge, sondern auch wunderschöne Seelsorgerinnen, wo man mit man mal den Kontakt suchen kann, mal sprechen kann und dass man ins Bewusstsein hochholt und damit arbeitet. Und Dinge lernen kann, damit zu leben und gut damit zu leben. Sein Denken und auch seinen Glauben mal zu verändern. Für Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, und da möchte ich auch gerne einen Bibelvers euch nochmal an die Wand werfen, der die Jahreslosung für 2016 ist. Und das ist sozusagen der Mottovers für dieses Jahr aus Jesaja 66, Vers 13. Wunderschön. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Denn es gibt nicht nur die väterliche Seite Gottes, sondern es gibt auch die mütterliche Seite Gottes. Und der eine oder andere kann vielleicht mit der mütterlichen Seite Gottes echt mehr anfangen. Und hat doch da irgendwie viel mehr Attribute, viel mehr Erinnerungen, die einen stärken und die man irgendwie auch auf unsere Gotteserfahrung auch übertragen kann. Es gibt auch eine weibliche Seite Gottes. Ich hoffe, jetzt zuckt keiner innerlich zusammen und wittert die Irrlehre. Es steht in der Bibel und nicht nur an dieser einen Stelle. Gott ist weder Mann noch Frau in unserem Sinne, sondern irgendwie von ihm kommt ja beides. Und vielleicht kann das auch eine Möglichkeit sein, sich auch das bewusst zu machen, dass Gott nicht nur den, wenn der Vater immer der Strenge war und vielleicht die Mutter immer eher der Anwalt war für dich, der dazwischen gegangen ist, der für deine Rechte eingetreten ist, der mal deine Seite der Geschichte mal versucht hat zu verstehen, wo deine Version mal der Geschichte zählte, das mal auch so zu erleben und zu sagen, ja, vielleicht ist Gott auch eher so. Und der dritte Punkt, noch etwas, was Jesus sagt. Und ich habe es mal in einer sehr, sehr harmlosen Übersetzung mal für euch rausgesucht, aus Lukas 14, 25. Wobei bis 35 stimmt nicht, das seht ihr auch, weil der Satz so kurz ist, nur 24. Hier sagt Jesus, wer mir nachfolgen will, wer so Christ sein will, wer ein Jünger von Jesus Christus sein möchte, der muss bereit sein, mit Vater und Mutter zu brechen. Jetzt halte ich hier ja kein Plädoyer dafür, dass wir jetzt so sagen, komm, aus den 10 Geboten schwärzen wir jetzt alle mal, sollst Vater und Mutter ehren und dass man auch nett ist zu seinen Eltern und dass man auch sich um die kümmert. Das steht ja auch alles in der Bibel. Aber es gibt auch diesen Punkt, dass man das für den einen oder anderen das auch echt dran ist zu sagen, nee, okay, bis dahin, dass man auch mal einfach damit bricht und sagt, nee, das ist jetzt vorbei. Ich lehne das auch ab. Ich lehne Dinge ab, die über mich gesagt wurden. Die waren falsch. Ich komme zu einer Neubewertung und ich lehne das ab. Ich breche regelrecht damit. Das, vielleicht hört es sich sehr hart an. Jesus sagt es sogar eigentlich, wer die Stelle im Original kennt, sogar noch viel, viel härter. So scharf, wie wir Jesus, also so scharf sagt er das, dass es in sich schon falsch ist. Er sagt nämlich, also in den meisten Bibelübersetzungen steht, wer mir nachfolgen will und nicht seinen Vater und seine Mutter hasst, der kann nicht zu mir gehören. Manchmal ist das wirklich so eine Entweder-Oder. Entweder du glaubst das, was ja, dass Gott ist wie dein Papa und deine Mama, oder das, was Jesus sagt. Und manchmal gibt es nicht irgendwie eine Mischung und manchmal auch nicht die goldene Mitte, sondern manchmal nur Entweder-Oder. Und ich wünsche euch das, und ich komme jetzt mal auf die Ziellinie, dass wir Gott so erleben oder vielleicht neu erleben oder auch neu überrascht werden. Ich möchte eine Geschichte vorlesen von einem Pianisten und Politiker und Komponisten polnischer Herkunft, den ich bis dato gar nicht kannte, Ignacy Jan Paderewski. Und möchte an dieser Stelle auch kein Plädoyer halten für missratene Kinder oder für antiautoritäre Erziehung, sondern möchte an dieser Geschichte deutlich machen, dass es manchmal einen Konflikt gibt, das, was deine Mama oder dein Papa über dich sagt und was Gott über dich sagt. Und ich wünsche uns diese gute Überraschung, das mal zu erleben, was Gott wirklich über dich denkt. Ich lese euch die Geschichte mal vor. Über den polnischen Pianisten, Komponisten, Politiker Ignacy Jan Paderewski erzählt man sich eine wunderbare Geschichte. Ein Konzert, das er in New York geben wollte, war schon 6 Monate vorher ausverkauft. Am Abend der Veranstaltung erschienen die Besucher durchweg in Abendkleid und Smoking. Eine Mutter brachte ihren 9 Jahre alten Sohn mit, der keine Lust mehr an seinem Klavierstunden zeigte, weil sie hoffte, dass das Spiel dieses großartigen Pianisten seine Motivation zum Üben steigern würde. Man kann zwar einen 9-Jährigen in einen Smoking stecken, trotzdem bleibt er ein Kind. Rastlos und ungeduldig stand der Junge immer wieder auf und ging zur Toilette, sehr zum Ärger der neben ihm sitzenden Konzertbesucher. Schließlich wurde es der Mutter zu dumm. Sie packte ihren Sohn bei den Schultern und drückte ihn fest auf seinen Platz. Bleib endlich sitzen und steh ja nicht mehr auf, sagte sie streng. Das Konzert hatte übrigens noch nicht angefangen. Doch schon ein paar Minuten später, als die Mutter durch ihre Nachbarn abgelenkt war, schlüpfte der Junge hinaus auf den Gang. Die Mutter drehte sich um und sah, wie ihr Sohn geradewegs auf die Bühne zuschritt, wo ein großer Steinway-Flügel stand. In ihrer Panik rief sie ihm zu, sofort zurückzukommen. Erschreckt tat der Junge genau das Gegenteil. Er lief zur Bühne, hastete die Treppe hinauf und setzte sich an den Flügel und begann, den Flohwalzer zu spielen. Die Leute im Publikum waren wütend. Holen Sie das Kind von der Bühne! Das ist ja unerhört! Was tut dieser freche Bursche da oben? Als die aufgeschreckten Saalordner auf den Jungen zugingen, hatte auch Paderewski in seiner Garderobe die Unruhe bemerkt und ging hinaus. Er erblickte den Jungen, der den Flohwalzer spielte. Schnell holte er seine Smokingjacke, zog sie an und trat hinaus auf die offene Bühne. Sofort legte sich eine Stille über den Saal. Alle fragten sich, was der große Pianist wohl tun würde. Der Junge, der von der Veränderung nichts mitbekommen hatte, spielte einfach weiter. Paderewski trat von hinten an ihn heran, beugte sich neben ihn und flüsterte: Hör nicht auf zu spielen, mach weiter, du spielst toll. Und während der Junge weiterspielte, legte ihm der Pianist seinen Arm um die Schulter und begann ein Konzertstück zu der Melodie des Flohwalzers zu improvisieren. Die ganze Zeit über, während sie spielten, sagte er immer wieder zu dem Jungen: Spiel einfach weiter, du machst das sehr gut. Und vielleicht ist das, dass deine Eltern irgendwie doch in dein Leben so nachgerufen haben: Hör auf, das ist ja unerhört, so wie du lebst oder wie du bist oder du bist es nicht. Hör auf, das ist eine arme Nummer, den Flohwalzer. Und ich glaube, dass Gott mehr ist wie der Pianist in dieser Situation. Er sagt: Spiel einfach weiter. Und dass, wenn wir mal irgendwann im Himmel ankommen werden, du und ich, und man so das Konzert vielleicht so aus der anderen Perspektive mal sieht und auf sein Leben mal gucken kann, dann wird man vielleicht ein großartiges Konzert mitbekommen, obwohl andere vielleicht gesagt haben, es war doch nur ein Flohwalzer. Eine arme, armselige Nummer vielleicht manchmal. Mit all den Fehlern, was so irgendwie dazugehört. Und doch ist Gott, der das veredelt und der vielleicht auch dir zurufen möchte, ganz andere Dinge und sagen will: Spiel weiter, du machst das gut. Amen. Ich möchte einmal beten. Wir haben jetzt 20 nach, ne? Gleich. Dann haben wir, ist es eigentlich so gesehen, machen wir jetzt nicht noch ein Lied. Lieber Vater im Himmel, ich habe das gepredigt, wovon ich glaube, dass es auf deinem Herzen ist. Wir Menschen sind ja manchmal komisch und uns fällt uns manchmal schwer, dich einzuordnen. Und du weißt, was so jeder über dich denkt. Manches ist gut, manches ist richtig, manches ist aber auch echt falsch. Ich bitte dich darum, dass doch ganz viele in den kommenden Wochen positive Überraschungen mit dir machen. Dass unser Herz wieder offen wird, auch das zu hören, wo du uns zurufst: Spiel weiter, mach weiter, du machst das gut. Dass wir dich erleben als der, der 90% Zuspruch ist und vielleicht nur 10% Anspruch ist. Dass wir dich erleben, wie du wirklich bist. Okay. Danke Gott dafür, dass wir Gründe haben, Gottesdienst zu feiern. Dass wir in keiner Krisensitzung hier sitzen. Sondern dass es so viel Gutes gibt, wo wir allen Grund haben, gut drauf zu sein. Dass du uns viel Grund gibst, gut drauf zu sein. Dass du der bist, der die Lösung bringt. Nicht nur die Losung, auch die Lösung. Und ja, bitte gib uns einen guten Sonntag und einen guten Start in die Woche. Und bitte mach, dass die Predigt irgendwie auf jeden Fall die 2, 3 Sätze, die irgendwie die für die und den auch bestimmt war, dass die nicht verloren gehen. Amen.